Hallo und herzlich willkommen zu Mehr Himmel. Wenn es Gott gibt, warum gibt es Leid? Versuch eine Antwort in 5 Schritten. Warum gibt es Leiden in der Welt? Warum gibt es Kriege? Warum gibt es so viel Böses? Und wenn Gott gut ist, warum sterben dann sogar Babys? Das ist eine der ältesten Fragen in der christlichen Theologie überhaupt und ich fand die schon in der Schule interessant. Neulich kam sie dann wieder auf, als ich mit meiner Mutter gesprochen habe. Ich telefoniere 1-2 Mal die Woche mit meiner Mutter, gehe dabei spazieren und ich habe ihr dann erzählt, wie das Kind eines Bekannten gesund auf die Welt kam, nachdem die Gemeinde monatelang jeden Tag für das Baby gebetet hatte. Und meine Mutter sagte dann, du meinst doch nicht allen Ernstes, dass das passiert ist, weil die gebetet haben. Du glaubst doch nicht, dass Gott sich um so kleine Dinge kümmert. Und früher hätte ich ihr zugestimmt. Ich dachte auch, dass Gott sich nicht um alles kümmert. Aber heute denke ich anders, auch wegen der Zusammenhänge, die ich versucht habe zu erläutern in der Doppelfolge Zufall, Schicksal oder Gott. Woher weiß ich, dass das Gute in meinem Leben von Gott kommt? Da gab es 2 Versionen. Hört ihr das gerne nochmal an, wenn dich das interessiert. Und ja, dementsprechend denke ich heute, wenn Gott sich nicht um alles kümmert, wenn ihm Dinge nicht wichtig sind, die dir wichtig sind, wie zum Beispiel das Leben deines Kindes, das ist ja jetzt nicht total trivial, was ist das dann für ein Gott? Und meine Mutter sagte dann daraufhin, aber wenn Gott so toll ist und alles kann, warum gibt es dann so viel Leid in der Welt? Warum sterben dann unschuldige Säuglinge? Ja, und genau darum geht es in dieser Folge. Um die Frage, kümmert sich Gott um Kleinigkeiten? Da mache ich nochmal eine extra Episode zu. Okay, kommen wir zum ersten Teil meiner Antwort. Und der lautet, dass du etwas überhaupt als gut oder schlecht bewerten kannst, deutet auf Gott hin. Also der Hintergrund ist ja, dass nur weil es etwas Böses oder Schlechtes oder Leiden gibt, heißt es nicht, dass es Gott gibt. Im Gegenteil. Weil woher hast du denn sonst den Maßstab? Wenn meine Mutter sagt, wenn Gott so gut ist, warum ist die Welt dann so schlecht? Dann wendet sie ja schon einen Maßstab von Gut und Böse an, der nicht aus ihr selbst kommt. Also Menschen haben ein inneres Empfinden für Gut und Böse und das ist überraschend unabhängig von Kultur, Religion oder Erziehung. Zum Beispiel solche Werte wie Gerechtigkeit, Mitgefühl, Schutz von Schwachen. Das ist so eine Art moralisches Grundgefühl und das ist erstaunlich universell. Und so ein objektiver Maßstab wie Gut und Böse, der kommt nicht aus dem Menschen selbst, weil sonst wäre ja Moral reine Meinung oder reine Konvention. Aber das ist sie ja nicht, sondern sie ist universell. Und das, was wir als Gewissen wahrnehmen, das kommt nicht von uns selbst, das ist nichts Individuelles, sondern das kommt von außen. Also das deutet darauf hin, dass es einen festen Maßstab für Gut und Böse gibt. Und dieser Maßstab muss eben von außerhalb des Menschen kommen. Naturgesetze zum Beispiel erklären nur, was ist und nicht, was sein soll. Evolution zum Beispiel erklärt Überleben, aber sie erklärt nicht moralische Pflichten. Und wenn man ein moralisches Gesetz hat, ja, dann deutet das natürlich darauf, auch das auf die Existenz eines moralischen Gesetzgebers. Und ich habe das in meinem Studium erlebt. Ich habe ja Philosophie studiert und Philosophie, die praktische Philosophie, versucht eben Moral ohne Gott zu begründen, aber kommt total schnell an Grenzen, weil es ohne objektive Grundlage, ohne Gott, bleibt Moral immer relativ. Und die Philosophen, gerade auch im 20. Jahrhundert, die haben sich da teilweise ein Beinchen ausgerissen, um alle möglichen Dinge irgendwie zu begründen, die sich eben nicht nur mit der menschlichen Vernunft begründen lassen. Diesen moralischen festen Maßstab, den können wir eben nicht in unserer menschlichen Vernunft begründen. Das funktioniert so nicht. Oder in irgendwelchen Spielchen, ja, was wie im Utilitarismus, was für die meisten Menschen nützlich ist, ist gut. Oder was für, dann wird es noch abgewandelt und so weiter. Das wird dann auch sehr kompliziert und da kommt noch Spieltheorie mit rein und so weiter. Es wird unglaublich kompliziert und letzten Endes weiß man dann auf einmal gar nicht mehr, was eigentlich gut und was böse ist. Und die christliche Sicht darauf ist sehr klar. Im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 24, wird gesagt, dass der Mensch im Bild Gottes geschaffen ist. und Gott ist die Quelle des Guten. Dementsprechend ist der Mensch zu moralischem Denken fähig. Der Mensch hat ein Verantwortungsbewusstsein und er kann bewusst zwischen Gut und Böse unterscheiden. Also das ist das christliche Menschenbild. Das heißt natürlich nicht, dass de facto nicht das Gewissen bei einzelnen Menschen nicht total fehlgeleitet oder abgestumpft sein kann. Es geht einfach nur darum, um den Menschen als solchen. Das ist einmal das Erste. Also wenn du den Maßstab hast, dass wenn du etwas als gut oder schlecht bewertest, so Babys sterben, das ist schlecht, ja, woher kommt dann dieser Maßstab, dass du das als schlecht oder als böse bewertest? Der zweite Teil der Antwort ist, dass Gott zwar Böses oder auch Tod zulässt, aber er verursacht Böses oder Tod nicht. Wie kam denn überhaupt das Böse in die Welt, wenn Gott nur Gutes geschaffen hat und auch nur Gutes schaffen kann? Gott kann nichts Böses schaffen. Wie kam das Böse, wie kam der Tod in die Welt? Und hier treffen wir oft auf ein falsches Verständnis vom Bösen, nämlich wird das Böse oft als so eine Entität verstanden, die eigentlich auf derselben ontologischen, also Seinsstufe steht wie das Gute, so als wäre das Gute und das Böse wären zwei Entitäten, die sich gleichrangig gegenüberstehen. Aber das ist nicht so. Das Böse ist vielmehr die Trennung von Gott. Das Böse ist die freie Entscheidung dafür, ohne Gott zu leben. Du kannst dir das ungefähr so vorstellen wie mit Licht und Schatten. Das Licht schafft nicht den Schatten, das Licht erzeugt nicht den Schatten. Der Schatten ist nicht Teil des Lichts. Im Licht ist kein Schatten. Aber Schatten entsteht, wenn das Licht nicht überall ist. Ebenso ist Gott gut und hat nur Gutes geschaffen. In Gott ist nichts Böses. Und Gott hat uns als freie Wesen geschaffen. Wir können uns eben entscheiden, ob wir zu Gott gehören wollen oder nicht. Und das ist ja genau das, was im Paradies mit Adam und Eva passiert ist. Sie haben sich eben gegen Gott gestellt. Und mit dieser Ursünde, wie sie genannt wird, oder Erbsünde, kam eben das Böse, kam der Tod in die Welt. Mit dieser Abwendung von Gott. Wir sind also freie Wesen. Wir haben die Wahl, ob wir Gutes oder Böses tun. Und das ist dasselbe wie, wir haben die Wahl, mit Gott zu sein oder ohne ihn. Und das Böse ist nicht nur etwas Schlechtes, das wir tun, sowas wie Lügen, Stehlen, Ehebrechen, Töten, was dann normalerweise aufgeführt wird, sondern das Böse ist auch Gutes, das wir zum Höchsten machen, das wir zu unserem Götzen machen, das wir über Gott stellen. Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich muss jetzt für mein Kind da sein, ich kann nicht beten, dann ist das eine falsche Priorität. Dann kann aus diesem Kind über alles stellen, kann etwas Böses werden. Und das ist auch eine tiefe Einsicht im christlichen Denken, dass das Böse, also das richtig, richtig Böse, das so Hitlermäßig Böse, das beginnt mit ganz kleinen Dingen, das beginnt mit kleinen Unterlassungen, die dann einfach immer mehr werden, die sich so weiter fressen wie ein Schatten, wie eine Dunkelheit. Aber das richtig Böse beginnt nicht mit dem richtig Bösen, sondern eben mit ganz kleinen Sachen. Nur noch ein kleiner Exkurs, ganz kurz. Der Ursprung des Bösen im geistlichen Bereich, also was so Satan und Engel angeht. Also das Böse kam nicht nur durch Adam und Eva in die Welt, sondern bereits vor dem Menschen hat sich, so steht es in der Bibel, auch ein Teil der Engel gegen Gott gestellt. Zum Beispiel kann man das im Jesaja 14, Hesekiel 28 oder Offenbarung 12 nachlesen. Und Satan ist nicht Gottes Gegenspieler auf Augenhöhe, wie das auch manchmal so verstanden wird. Gott ist gut, Satan ist böse und die stehen sich so gegenüber, sondern ist eben ein gefallener Engel. Also er ist geschaffen gut, aber er ist dann abgefallen. Also diese Möglichkeit zur Abkehr von Gott bestand nicht nur für den Menschen, sondern eben auch für andere geistliche Wesen. Das nur als kurze Nebenbemerkung. Dann, warum gibt es Leiden in der Welt, wenn Gott doch gut ist? Der dritte Schritt meiner Antwort ist, dass die Welt ja eine gefallene Welt ist. Also mit dem Sündenfall beginnt das, was die Bibel die gefallene Schöpfung nennt. Adam und Eva haben sich gegen Gott entschieden, von ihm abgewandt. Und das hatte eben nicht nur persönliche Folgen, dass sie sterblich waren und aus dem Garten Eden rausgeworfen worden sind, sondern das hatte kosmische Folgen. Weil dadurch kam der Tod in die Welt. Menschen werden sterblich, ob Tiere übrigens vorher sterblich waren oder nicht, das ist strittig. Und Menschen fangen auch an, sich gegenseitig umzubringen. die erste Generation nach dem Paradies, da sehen wir ja, dass Kain seinen Bruder Abel erschlägt, weil er neidisch ist. Etwas anderes, das noch passiert, ist, dass die ursprüngliche Harmonie, die eigentlich bestanden hat, zwischen Mensch und Tier zerstört ist. Das können wir im ersten Buch Mose, Kapitel 9, Vers 2 nachlesen. Das ist direkt nach dem Sündenfall. Und Furcht und Schrecken vor euch sei auf allen Tieren der Erde und auf allen Vögeln des Himmels. Mit allem, was sich auf dem Erdboden regt, mit allen Fischen des Meeres sind sie in eure Hände gegeben. Und vorher war das nicht so, dass Menschen Tiere gegessen haben, sondern die lebten in friedlicher Koexistenz. Da gab es nicht sowas, ja, Menschen essen Tiere oder so. Und auch die ganze Natur wird feindlich. Im ersten Buch Mose, Kapitel 3, Verse 17 bis 18 steht: Und zu Adam sprach er, wenn du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen und du wirst das Kraut des Feldes essen. Also vorher konnten die einfach da rumlaufen und die Früchte waren einfach so gewachsen, dass man die direkt essen konnte und so weiter. Und dann, naja, die Natur wird eben zu einer feindlichen Natur. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens. Ja, Disteln, Dornen müssen entfernt werden, der Erdboden muss beackert werden und so weiter. Das ist alles sehr anstrengend und mühsam. Und dann auch noch der Punkt, dass die ganze Schöpfung unter der Vergänglichkeit seufzt. Das kommt aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 22. Da schreibt Paulus: Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Also die Schöpfung ist nicht mehr im Gleichgewicht. Die ist aus dem Gleichgewicht geraten durch diese Abkehr von Gott. Und die Folgen sind dementsprechend Naturkatastrophen, Krankheiten, Tod, Leid, Ausbeutung, Umweltzerstörung. Und dementsprechend ist alles eigentlich mit betroffen vom Bruch der Beziehung zwischen Gott und Mensch. Tieren, Pflanzen, Erde, das leidet alles und ist alles eben nicht mehr im Gleichgewicht. Und wenn es eben Naturkatastrophen gibt, das ist auch etwas, das oft falsch verstanden wird, dann eben nicht, weil Gott sie macht, sondern das ist eine Folge der gefallenen Schöpfung. Das ist eine Folge des Bruchs zwischen Gott und der von ihm geschaffenen Welt. Weiter geht es mit dem vierten Teil meiner Antwort. Okay, also Gott verursacht Böses nicht, das habe ich ja vorhin gesagt, aber dennoch ist es ja so, dass er das oftmals zulässt. Und warum ist das jetzt so? Da gibt es verschiedene Varianten. Variante A, Gott nutzt Böses, um Gutes zu schaffen. Da wird oft das Beispiel von Josef verwendet. Josef wurde ja von seinen Brüdern verkauft, um dann später als Verwalter in Ägypten seine Familie vor dem Hungertod zu retten. Das kannst du im ersten Buch Mose, Kapitel 37 bis 50 nachlesen. Und im 50. Kapitel, Vers 20, sagt Josef dann: Ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden, um zu tun, wie es an diesem Tag ist, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Also die Menschen wollten Böses, aber Gott hat es zum Guten gewandt. Also das kann sein, dass Variante A, Variante B, Gott lässt Böses zu, macht es aber wieder gut. Das sehen wir zum Beispiel bei Hiob. Hiob hat ja alles verloren, seinen Besitz, seine Kinder, seine Gesundheit, um dann am Ende doch Gottes Größe zu erkennen und doppelt gesegnet zu werden. Oder die Variante C, Gott lässt Leid bestehen und Leid ist dann so eine Art Teil des Glaubensweges. Zum Beispiel Paulus im zweiten Brief an die Korinther, Kapitel 12, Verse 7 bis 9, schreibt er ja ganz berühmte Stelle: Darum, damit ich mich nicht erhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben, ein Engel Satans, dass er mich mit Fäusten schlägt, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich dreimal den Herrn angerufen, dass er von mir ablasse. Und er hat zu mir gesagt: Meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Also man weiß nicht genau, was Paulus da für einen Dorn in seinem Fleisch hatte. Einige sagen, er konnte nicht gut lesen, andere sagen, er konnte nicht gut gehen. Es gibt da verschiedene Theorien, aber ja, das ist natürlich auch Leid, das jetzt nicht aktiv Gott Paulus geschickt hat, aber das ist etwas, das ja unter dem Paulus gelitten hat und das Gott eben nicht von ihm genommen hat, damit er sich eben in seiner Schwachheit rühmt, um die Kraft Christi, die Kraft Gottes zu verherrlichen. Oder die vierte Möglichkeit, Möglichkeit D, Gott heilt alles Leid, wenn nicht auf der Erde, dann im Himmel. Das ist eigentlich keine Möglichkeit, sondern das ist eben etwas, das letzten Endes passiert. Und dazu passt gut die Geschichte vom armen Lazarus aus Lukas Kapitel 16, Verse 9 bis 26. Ich lese das mal vor. Es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Prunk. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre und er begehrte, sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham von Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, dass er die Spitze seines Fingers ins Wasser taucht und meine Zunge kühlt, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, Kinder, denk daran, dass du dein Gutes völlig empfangen hast in deinem Leben und Lazarus ebenso das Böse. Jetzt aber wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu allem ist zwischen uns und euch eine große Kluft festgelegt, damit die, welche von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können, noch die, welche von dort zu uns herüberkommen wollen. Also Lazarus leidet auf der Erde, er leidet sehr, aber nach seinem Tod endet auch sein Leid, weil er ist dann bei Gott und die Gerechtigkeit wird wiederhergestellt. Kurzum, wir wissen nicht, warum Gott bei wem und an welchem Punkt Böses zulässt und wir wissen nicht, wie und wozu er es nutzt. Das können wir als Menschen einfach nicht wissen, weil Gottes Plan und Gottes Wille sind unergründlich und für uns beschränkte Menschen einfach nicht verstehbar und nicht fassbar. Und das ist auch gar keine gute Idee, das verstehen und fassen zu wollen, weil wir sind einfach beschränkt und klein, wir können das nicht verstehen. Was aber ein bisschen begreiflicher machen kann, was Gott sieht und wir nicht, sind so zwei Ideen, nämlich einmal der Schmetterlingseffekt und dann der Ripple-Effekt, also Welleneffekt. Und der Schmetterlingseffekt besagt, dass ein scheinbar unbedeutendes oder schmerzhaftes Ereignis langfristig große Auswirkungen hat und das ist oft erst Jahre oder Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte später sichtbar. Zum Beispiel ja in der biblischen Geschichte von Josef, die ich schon angesprochen habe, da wird er verkauft, er sitzt im Gefängnis, er leidet jahrelang. Und später rettet er eben eine ganze große Region vor dem Hungertod. Und das konnte man natürlich, als seine Brüder ihn da in die Grube geworfen haben und den Mantel weggenommen haben und ihn dann verkauft haben, da konnte man das natürlich überhaupt noch nicht absehen. Niemand hätte das absehen können, was später mit Josef passiert. Also das ist ein Beispiel für den Schmetterlingseffekt. Und dann der Ripple-Effekt, also Welleneffekt, besagt, dass eine Entscheidung oder ein Leidensweg viele andere beeinflusst. Also so wie Kreise im Wasser, das hast du sicher schon mal gesehen, dass wenn man einen Stein ins Wasser wirft, dann entstehen solche Kreise und die schlagen Wellen und die Wellen gehen immer weiter. Und in der Bibel finden wir auch einige Beispiele dafür, zum Beispiel Paulus, er saß ja ziemlich oft im Gefängnis, wurde ständig festgenommen und festgehalten. Und er schreibt im Gefängnis Briefe, er betet, er hält am Glauben fest. Und diese Briefe, zum Beispiel Philippa, Epheser, die prägen bis heute Millionen von Christen. Und das hätte natürlich Paulus damals nicht wissen können oder auch jemand anderes, der dann im Gefängnis gesehen hätte, wie er Gott preist und diese Briefe schreibt. Philippa ist einer der hoffnungsfrohsten, schönsten Briefe im Neuen Testament, die es gibt. Ja, wer hätte das gedacht, wenn er das gesehen hätte, dass er 2000 Jahre lang Menschen so viel Hoffnung und Frieden mit diesen Briefen gibt? Also Gott kann Leid so gebrauchen, dass daraus etwas Gutes entsteht, selbst wenn wir das nie vollständig erkennen oder nicht sofort erkennen können. Natürlich ist es auch so, dass nicht alles Leid erklärt wird, aber wir leben in der Gewissheit, dass Gott gut ist und dass nichts umsonst ist. Das ist eben auch das Einzige, was wir wissen und worauf wir vertrauen können, nämlich dass Gott gut ist, dass er uns liebt, dass er uns kennt und auch, dass er uns nicht mehr gibt, als wir tragen können. Und da gibt es dieses schöne Zitat: God's will never lead you to a place where God's grace cannot keep you. Also der Wille Gottes wird dich nie an einen Ort führen, wo Gottes Gnade dich nicht halten kann. Also jeder bekommt das, was er braucht, und das sieht auch für jeden Menschen ganz unterschiedlich aus. Und Gott kennt die Menschen besser, er kennt jeden einzelnen Menschen besser, als er sie oft selbst kennt. Und deswegen ist es von außen ganz schwer zu beurteilen. Und es ist immer besser, das nicht beurteilen zu wollen, sondern auf Gott zu vertrauen. Und die Gnade Gottes trägt eben hindurch, auch wenn unsere Kraft endet. Und das heißt nicht, dass es nicht zu schwer wird, sondern das heißt, dass du nie allein bist. Jetzt könnte man natürlich die Frage stellen, ja, aber Gott könnte doch gleich alles Böse wegmachen und Gutes schaffen. Warum leiden denn sogar Gläubige? Warum musste denn Paulus im Gefängnis sitzen? Ja, dann wären wir natürlich nicht frei, wenn Gott das machen würde, weil eine Welt ohne das Böse und ohne Leid, das wäre eben keine freie Welt gewesen. Und Gott will eben zu Menschen in Beziehung sein. Er will sie lieben und er will, dass sie ihn lieben. Und wenn er uns nicht freigeschaffen hätte mit der Möglichkeit, auch Nein zu Gott zu sagen, dann wären wir ja Roboter. Dann wären wir keine freien, potenziell liebenden Wesen, die sich für oder Gott entscheiden könnten. Ja, und damit, mit dieser Freiheit, gibt es eben auch die Möglichkeit zum Bösen. Ja, das ist das eine. Und das andere ist, dass Gott geduldig ist und dass er auch will, dass wir umkehren. Weil sobald das Reich Gottes anbricht, ist es natürlich für viele zu spät. Ein Beispiel ist wieder Paulus. Viele Gläubige waren ja auch nicht ihr ganzes Leben lang Gläubige. Also Paulus ist ja vom Christenverfolger zum Gläubigen, zum Apostel geworden. Und aus Gnade will Gott eben den Menschen Zeit geben, damit sie noch umkehren können. Weil sobald das Reich Gottes anbricht, gibt es keine Möglichkeit mehr zur Umkehr. Das geht nur jetzt noch in dieser Welt, in dieser kaputten Welt. Und im zweiten Brief des Petrus, Kapitel 3, Vers 9, schreibt Petrus: Der Herr verzögert nicht die Verheißung, wie es einige für eine Verzögerung halten, sondern er ist langmütig euch gegenüber, da er nicht will, dass irgendwelche verloren gehen, sondern dass alle zu Buße kommen. Und der letzte Schritt meiner Antwort ist, dass das Leiden, das Böse und der Tod nur temporär sind. Das ist, glaube ich, die zentrale Aussage überhaupt und ja, die zentrale Botschaft des christlichen Glaubens. Weil Jesus hat das Böse am Kreuz ja nicht einfach ausgelöscht, sondern er hat es durchlitten und entmachtet. Im Kolosser 2. Kapitel Vers 15 steht: Er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Bevor es Jesus gab, das ist auch interessant zu wissen, da denken auch viele nicht dran, waren die Menschen im Sheol, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ein hebräisches Wort, und der Sheol, was ist das? Das ist nicht so wie das, was wir als Hölle verstehen, sondern das ist so ein Ort des Todes und der Stille. Also das ist das, was mit Menschen passiert, wenn sie gestorben sind. Das war also nicht Himmel oder Hölle, sondern eher eine Art Zwischenexistenz für alle Menschen. Egal, ob die jetzt gottlos waren oder ob das Gerechte waren. Und ja, der Sheol ist so ein Ort ohne aktives Leben, ohne eine Beziehung zu Gott, ohne ein Bewusstsein im vollen Sinne. Man könnte auch sagen, ein Ort des Getrenntseins, des Wartens, der Dunkelheit, auch der Hoffnungslosigkeit. Und ursprünglich im Alten Testament war die vorherrschende Sicht, dass der Sheol endgültig ist. Und mit der Zeit wuchs dann die Hoffnung, dass Gott Menschen aus dem Sheol befreit und zu sich holt. Zum Beispiel im Psalm 49, Vers 16: Aber Gott wird mich erlösen aus der Gewalt des Sheols, denn er nimmt mich auf. Aber dennoch lag im Alten Testament der Fokus eines gottgefälligen Lebens auf dem diesseitigen Segen. Also diesseitiger Segen, und danach enden alle eigentlich im Sheol und Gott ist nicht da, vielleicht erlöst er uns irgendwann, aber das wissen wir nicht und das ist eigentlich eine Trennung von Gott. Und ja, nach Jesus gibt es eben Gemeinschaft mit Gott nach dem Tod. Es gibt ewiges Leben. Der Tod hat keine Macht mehr über uns. Und das ist für uns so normal, weil selbst wenn wir gar nicht aktivgläubig sind, sondern so nominell irgendwie christlich sind, sind wir damit groß geworden. So das, was man Kindern erzählt, nachdem wir gestorben sind, sind wir bei Gott im Himmel. Aber wenn du das betrachtest aus der Sicht eines Menschen, der zur Zeit des Alten Testaments gelebt hat, das sind natürlich auch viele Jahre, die das geschrieben worden ist, wo das entstanden ist, aber für diese Menschen ist das absolut radikal und neu. Das ist etwas, das hätten diese Menschen sich damals überhaupt nicht vorstellen können. Im ersten Brief an die Korinther, Vers 55, Kapitel 15, schreibt Paulus: Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und das ist ja die christliche Hoffnung oder eigentlich korrekter gesagt die christliche Realität. Weil wenn ein Angehöriger stirbt, dann ist das natürlich traurig, weil die Person ist nicht mehr bei uns, die ist nicht mehr in dieser Welt. Aber wir haben ja die Hoffnung und eigentlich auch die Gewissheit, dass diese Person bei Gott ist und dass wir mit ihr nach unserem eigenen Tod vereint werden. Und ja, Jesus hat den Tod eben überwunden, er hat ihn entmachtet. Einerseits, aber das heißt natürlich auch, dass andererseits die alte Welt noch da ist. Die alte Welt wird erst mit dem Kommen des Reich Gottes beseitigt. Und bis dahin leben wir so in einem Dazwischen. Das Reich Gottes ist schon angebrochen, aber es ist noch nicht vollendet. Und deswegen leiden eben auch Gläubige weiter unter Krankheit, Ungerechtigkeit und Tod. Außerdem dürfen wir auch nicht vergessen, dass Gott uns nicht versprochen hat, dass wir nie leiden. Das wird nirgendwo gesagt, sondern er sagt, dass er immer bei uns ist. Also, dass er uns trägt, dass er uns tröstet, dass er mit uns ist im Schmerz und in unserer Schwäche. Was können wir jetzt tun angesichts des Leidens in der Welt und all des Bösen und der Schlechtigkeit? Ja, wir können und sollten Gott vertrauen. Wir sollen wissen und glauben, dass Gott gut ist und das Gute tut, auch wenn es für unsere beschenkten Augen eben nicht immer so aussieht. Und da möchte ich nochmal als Beispiel Abraham und Isaak zitieren. Erstes Buch Mose, Kapitel 22, erst die Verse 1 bis 3 und dann die Verse 9 bis 12. Ich lese mal vor. Und es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe und er sprach zu ihm: Abraham, und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, die ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel und nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach: Abraham, Abraham! Und er sagte: Hier bin ich. Und er sprach: Strecke deine Hand nicht aus nach dem Jungen und tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Also das nochmal zum Abschluss, das, was wir tun können, ist Gott zu vertrauen, ihm zu vertrauen, dass er es gut mit uns meint, dass er das Gute tut und dass wir nicht immer sehen, warum er was tut und dass es auch besser ist, das nicht immer zu hinterfragen und zu versuchen, mit unserem beschränkten Verstand Gottes Plan irgendwie verstehen zu können. Das bringt nichts und das ist auch nicht die richtige Haltung, sondern die Haltung ist Vertrauen und Demut und eben in seiner Schwäche Gott zu verherrlichen und zu preisen und ihm zu vertrauen, so wie Abraham das tut, indem er fast seinen eigenen lang erwarteten Sohn opfert. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Wenn dir der Podcast gefällt, dann empfehle ihn gerne an andere Menschen weiter, denen er auch gefallen könnte. Gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Das hilft, damit ich noch mehr Menschen erreiche mit diesem wichtigen Thema, mit dem wichtigsten Thema, das es gibt. Und du kannst mich auch sehr gerne mit einer Spende unterstützen. Du findest die Informationen, wie du spenden kannst, zu jeder Folge in den Shownotes oder einfach auf www.mehr-himmel.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, deine Marion.